Diesen Mittwoch müssen sich 6 gewählte Abgeordnete der inzwischen verbotenen kurdischen Partei der Demokratie, DEP, vor dem Staatssicherheitsgericht in Ankara verantworten. Angeklagt sind sie nach dem Paragraphen 125 des türkischen Strafgesetzbuches, gemäß dem mit dem Tode bestraft wird, wer eine Handlung begeht, die darauf gerichtet ist, die Einheit des Staates zu zerstören oder einen Teil des unter staatlicher Kontrolle stehenden Gebietes seiner Verwaltung zu entfremden. Um diesen Tatbestand nachzuweisen, hat die Anklage eine 374-seitige Schrift zusammengezimmert, mit der versucht werden soll, die DEP als den verlängerten Arm der PKK in der Großen Nationalversammlung zu entlarven, um es mit den Worten der türkischen Ministerpräsidentin Tansu Ciler auszudrücken. Bevor ich in einem Interview Einzelheiten zu den Umständen des Prozesses erfrage, ein kurzer Überblick über den Werdegang der DEP. Während in der BRD in Sachen Kurdistan eher die Aktivitäten der kurdischen Arbeiterpartei PKK im Vordergrund stehen, insbesondere seit dem Verbot von 35 kurdischen Organisationen im November letzten Jahres, hat sich in Kurdistan auch unterhalb der Ebene des bewaffneten Widerstandes einiges entwickelt. Erstmals kandidierte die Partei bei den letzten türkischen Parlamentswahlen auf der Liste der Sozialdemokraten im kurdischen Teil der Türkei. Ihre Ergebnisse lagen dabei bei 60% und mehr. Zum ersten Eklat zwischen der DEP und der konservativen Mehrheit im Parlament kam es bereits bei der offiziellen Vereidigungszeremonie, als die Abgeordneten Leyla Zana und Hatip Dicle mit Tüchern in den verbotenen kurdischen Nationalfarben erschienen und der offiziellen Eidesformel noch in Kurdisch den Schwur auf die Freundschaft zwischen dem türkischen und dem kurdischen Volk hinzufügten. Recht bald danach trennten sich dann die Sozialdemokraten von der DEP, weil diese es sich erlaubt hatte, bei einer Konferenz in Paris offen über die kurdische Frage zu diskutieren. Die 18 Abgeordneten bildeten nun unter dem Namen HEP, Partei der Arbeit des Volkes, eine eigene Fraktion im Parlament. Um dem immer wieder angedrohten Verbot der Partei zu entgehen, wurde am 5. Juli 1993 wiederum die DEP neu gegründet, die aber nun auf einer breiteren Basis agieren sollte, womit der Anspruch aufgegeben wurde, eine rein kurdische Partei zu sein. Bei den Kommunalwahlen im März dieses Jahres hätte die DEP die Chance gehabt, in den meisten Städten Türkisch-Kurdistans die Bürgermeister zu stellen. Diese Möglichkeit vor Augen reagierte der türkische Staat mit massivem Terror gegen Parteimitglieder, Funktionäre und auch gegen die Zivilbevölkerung. Bombenanschläge, Attentate, willkürliche Verhaftungen und Folter, Drohungen, ganze Dörfer zu zerstören, führten zunächst dazu, dass nicht mehr genügend Menschen bereit waren, für einen Bürgermeisterposten zu kandidieren. Im Wahlkreis Diyarbakir zum Beispiel konnte die DEP für 27 Bürgermeisterposten gerade nur 13 Kandidaten aufstellen. Nachdem der Staatsterror nach der Kandidatenaufstellung nochmals verschärft wurde, entschlossen sich die Delegierten der Parteiversammlung im Februar an den Kommunalwahlen nicht teilzunehmen. Als zynische Antwort auf diesen Beschluss forderte die Ministerpräsidentin Ciler vom Parlament die Aufhebung der Immunität von 6 DEP-Abgeordneten. Eine Forderung, die bereits seit einem Jahr im Raum stand und sich nun besonders gut durchsetzen ließ, da die DEP ja gerade erst durch ihren Rückzug die demokratischen Wahlen in ein Chaos gestürzt hätte, so jedenfalls Tansu Ciler. Mit Aufhebung der Immunität war also nun der Weg zu jenem Prozess frei, der am Mittwoch in Ankara begonnen hat. Mehr dazu nun von Rainer Ahus, einem Rechtsanwalt aus Hannover, der beim ersten Prozesstag als Beobachter für die Humanistische Union und das Komitee für Grundrechte und Demokratie in Ankara dabei war. Herr Ahus, Sie waren als Vertreter der Humanistischen Union und dem Komitee für Grundrechte und Demokratie in Ankara. Wie lange konnten Sie dem Prozessverlauf insgesamt folgen?
Wir sind am Dienstagabend gekommen und haben uns am Mittwoch den ersten Prozesstag angesehen.
Hatten Sie die Möglichkeit, auch inhaltlich was mitzubekommen? Das heißt, war dafür Dolmetscher gesorgt oder konnten Sie nur das äußerliche Prozedere verfolgen?
Die DEP hat ein Solidaritätsbüro in Brüssel, hat eine internationale Delegation organisiert und hatte uns dann vom Flughafen abgeholt und auch für Dolmetscher des Abends und auch während des Prozesstages am folgenden Tag gesorgt.
Wie war das dann von Seiten des türkischen Staates, der türkischen Sicherheitskräfte und Justiz? Konnten Sie so einfach ins Gerichtsgebäude reinmarschieren oder?
Nein, das war nicht möglich. Auch am Flughafen schon am Tag vorher freuten wir uns besonderer Aufmerksamkeit. weil da zwar etwas falsch dargestellt, eine Amerikanerin war auch als Mitglied der deutschen Delegation nun aufgeschrieben, aber die Passkontrolle hatte also einen kleinen Zettel und alle Beamten und da standen unsere Namen drauf. Also es war von Anfang an auch für Aufmerksamkeit von Seiten, oder wir waren von Anfang an der Aufmerksamkeit des türkischen Staates sicher. Als es dann zum Gerichtsgebäude ging, das ist ein riesig großes Gerichtsgebäude mitten in Ankara, und auf der Rückseite dieses Gerichtsgebäudes ist ein besonderer Eingang für das Staatssicherheitsgericht. Das Gelände war großflächig abgesperrt und wir sind dann erst überhaupt nicht näher gekommen, weil uns die Absperrung, die Verantwortlichen da sagten, wir ständen nicht auf irgendeiner Liste, die die Botschaft nun aufstellen müsste. Wir sind dann nach einigem Hin und Her durch die erste Sperre hindurchgekommen. An der zweiten Sperre mussten wir dann unseren Namen abliefern, um dann schließlich an der dritten Sperre festzustellen, dass da eine Liste war, auf der dann diese Delegationsmitglieder alle namentlich aufgeführt waren.
Ja, die Frankfurter Rundschau spricht von höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Das scheint dann tatsächlich so gewesen zu sein.
Das ist auch sicher so. Also Panzerwagen und also nicht Panzerwagen, Wasserwerfer und ich sag ja, verschiedene Sperren, also regelrecht, wir mussten drei solcher Kontrollpunkte durchlaufen. Und dann noch das Übliche bei Gericht, dass man da also durchgeht und dann nochmal durchsucht wird und so weiter. Also insgesamt vier, kann man sagen.
Andere Beobachter haben in dem Zusammenhang von einem politischen Schauprozess zur Rechtfertigung der militärischen Endlösung der Kurdenfrage gesprochen. Von Ihren Eindrücken aus dem Prozess her, können Sie das so bestätigen?
Die politische Partei, die dort zunächst einmal verboten wurde, deren Abgeordnete dann die Immunität verloren haben und die jetzt vor dem Staatssicherheitsgericht in Ankara stehen, diese politische Partei hat sich eingesetzt für eine politische Lösung, eine friedliche Lösung des Konfliktes friedliche Lösung des Kurdenproblems. Wenn man jetzt sieht, dass die versuchen, diese Situation im türkischen Parlament mit den dort möglichen Mitteln zu lösen, wenn man sieht, dass die angeklagt werden, weil sie die türkische Verfassung nun legal ändern wollten, dann kann man vor dem Hintergrund dessen, was in Kurdistan passiert, nur sagen, hier werden diejenigen mundtot gemacht, die eine Lösung versuchen, die also in dem Rahmen, nämlich im Parlament, vielleicht möglich ist.
Die türkische Ministerpräsidentin Tansu Ciler hat davon gesprochen, die DEP sei der verlängerte Arm der PKK. Auf welche vermeintlichen Beweise kann sich denn oder stützt sich denn nun die Staatsanwaltschaft in ihrer wohl recht umfangreichen Anklageschrift?
Konkret bezogen auf die Angeklagten wird den Angeklagten etwa folgender schwerwiegender Vorwurf gemacht. Auch in der Türkei gibt es ein Parlamentshandbuch. Um das mit Daten der Abgeordneten zu füllen, müssen Fragebogen ausgefüllt werden. Die kurdischen Parlamentarier haben bei der Frage nach Fremdsprachen Türkisch angegeben. Und das verstößt gegen die Einheit des türkischen Volkes, die in der Verfassung festgelegt ist.
Ja, das war einer der Punkte, die jetzt exemplarisch aufgeführt waren, als angebliche Hinweise oder Beweise für deren separatistische Bestrebungen, oder?
Ja, das ist Verstoß gegen die Verfassung. Es gibt keine Fremdsprache Türkisch in der Türkei. Es gibt nur die türkische Sprache und die kurdische wird ja nicht anerkannt.
Und solche kleinen Punkte wurden dann zur Grundlage der Anklage gemacht, oder?
Zum Beispiel. Zu verstehen? Oder aber die Angeklagten hatten, Angeklagte, Leyla Zana, hatte in ihrem Haar ein Haarband mit angeblich den Farben der PKK. Aber das sind kurdische Farben, ja, das ist die kurdische Nationalfarbe. Und auch während der Eidesleistung, ja, da heißt es dann, die Parlamentarier sprachen in einer unbekannten Sprache. Die haben dann auf Kurdisch gesagt, es lebe die türkisch-kurdische Freundschaft. Darüber hinaus wird dann auch noch gesagt, sie hätten mit Personen telefoniert, gar dem Abdullah Öcalan, der PKK, und hätten diesen als Präsidenten bezeichnet. Ich meine, was ist das für ein Vorwurf jedenfalls für Mitgliedschaft oder Unterstützung der PKK? Wenn die sich für eine friedliche Lösung des Kurdenproblems einsetzen, werden sie nicht umhin können, mit den verschiedenen Parteien sich auch nun auseinanderzusetzen. Und von daher ist ein konkreter, sagen wir mal, Hochverratsvorwurf, das ist ja der Paragraph 125, deretwegen Sie da angeklagt sind, ein Hochverratsvorwurf, der sich auf irgendeine gewaltsame Aktion stützt, den angeklagten Abgeordneten überhaupt nicht zu machen. Im Wesentlichen besteht die Anklageschrift daraus, Organisationsstrukturen der PKK aufzulisten und zu behaupten, die Abgeordneten werden da irgendwie eingeführt. Aber da werden dann solche Telefongespräche angeführt oder dass sie irgendwo in Deutschland bei irgendwelchen Telefonnummern angerufen haben. Wenn man das genauer recherchiert, sind das die Telefonnummern von Verwandten der jeweiligen Abgeordneten. Ja, das haben die Verteidiger getan. Der türkische Staatsanwalt behauptet dann, das wären irgendwelche Deckadressen für irgendwelche PKK-Leute in Deutschland, in Belgien oder sonst irgendwo. Diese Geschichte sollte von Seiten der Verteidiger nicht jetzt tagelang vorgelesen werden. In der Türkei darf man im Unterschied zu Deutschland eine Anklage in einem Buch vorher veröffentlichen. Das darf man in Deutschland nicht, erst wenn das in der Hauptverhandlung erörtert worden ist. Und die haben also die Anklageschrift in einem Buch, in Buchform veröffentlicht, die vertrieben und haben die Verteidiger gesagt, uns ist es bekannt, der Verteidigung, dem Gericht, der Staatsanwaltschaft und was sie hier machen. Und daraus resultiert auch die Geschichte mit der Propagandashow gewissermaßen. Was sie hier machen, ist, sie wollen hier der Öffentlichkeit ihre lächerlichen Behauptungen lang und breit vorlesen. Wir meinen, diese Sache sollte abgekürzt werden. Das gibt eine Möglichkeit im türkischen Strafverfahrensrecht, dass das so geht. Aber auch da haben die Prozessbeteiligten, Staatsanwaltschaft und Gericht jedenfalls gesagt, nein, hier wird weiter vorgelesen. Das heißt also, dass das Staatssicherheitsgericht voll in diese politische Propaganda, die DEP ist gleich PKK, einstimmt und versucht, diese Sache nun auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Hinzu kommt natürlich, dass es wohl ein Interesse war, die Beobachter, die internationalen Beobachter aus Amerika und von Norwegen bis Griechenland, das war ein eindrucksvolles Aufgebot, muss ich sagen.
Da war also einiges an Solidarität zu bemerken, was die internationalen Beobachter betrifft.
Das kann man sagen, ja, das war sehr eindrucksvoll. Und das war natürlich auch eine Absicht des Gerichtes, durch tagelanges, monotones Verlesen eines türkischen Textes, ja, da die Leute dann aus dem Gerichtssaal zu bringen oder so.